Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin, moin Niklas.
Grüß dich.
Nach moin.
Dem Spiel in Berlin, eine interessante Fahrt in die Hauptstadt, das erste Spiel seit 42 Jahren im Olympiastadion. 4.500 Kieler waren dabei, noch ein paar mehr im neutralen Bereich waren dann doch auch hin und wieder hier und da noch mal ein paar. War echt eine gute Auswärtstour, größter Auswärtsblock in dieser Saison auf jeden Fall. Und dann ein, ich sag's mal aus meiner Perspektive, grausames Fußballspiel.
Ja, stattliche Kulisse, das war das Positive, du hast es richtig angesprochen. Die paar Raketen, die da am Anfang geflogen sind, die hätte man sich natürlich auch verkneifen können, aber so what? Wir haben eine super wichtige Erkenntnis mitgenommen aus dem Olympiastadion, nämlich, dass Fabian Reese beim Warmspielen, was man anderthalb Minuten in Soloaufnahme sehen konnte beim Warmmachen auf der riesigen Videowall, den Ball rechts wie links hochhalten kann.
Kann alles am Ball.
Kann
alles. Aufpumpen, einfetten, ja, alles.
Und rechts wie links. Ich bin fast unterm Stuhl zusammengebrochen. Also dieser Personenkult, das ist wirklich eine Sensation.
Ja, es ist echt irre, ne? Also man klammert sich sehr daran. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht. Es ist
ja,
die,
ja.
Aber die Herthaner Fanseele ist ja auch irgendwie, also sehr genügsam.
Ja.
Um das mal so zu sagen. Also ich meine, ganz ehrlich, die haben echt ein mieses Spiel abgeliefert. War, glaube ich, ja, über die gesamten 90 Minuten betrachtet, würde ich fast sagen, der schwächste Gegner für Holstein in dieser Saison, in dieser Form. Holstein hat es einfach nicht auf die Kette gekriegt, darüber sprechen wir noch. Aber man ist damit zufrieden. Und na, zur Halbzeit sieht es ja auch gut aus, ne? Man führt 2-0 aus dem Nix. Also,
wenn die eine gewisse Qualität nach vorne hätten, hinten haben sie ja kompakt gestanden, jetzt nicht sicher, aber zumindest vielbeinig, die Berliner. Und die hatten ja, das haben ja alle Beteiligten hinterher auch korrekt dargestellt, da waren ja bestimmt 10, 12, vielleicht 15 Situationen im Umschaltmoment, die durchaus mit einem Tor hätte enden können, dieser Umschaltmoment. Und da haben sie sich einfach kläglich angestellt und das ist natürlich ganz, ganz bitter, wenn man Namen dann, sag ich mal, in den eigenen Reihen hat, wie eben Tabakovic oder Fabian Reese oder auch der eingewechselte Winkler, Totalausfall da auf der rechten Seite, der da reinkam. Und dann, also erstaunlich, aber die, wie du schon richtig sagst, die Berliner Seele ist genügsam und klammert sich auch tatsächlich. Ich habe noch mit ein, zwei Berliner Kollegen mich im Nachklapp nochmal etwas intensiver darüber unterhalten, weil aus der Fremde ist dieser Hype um unseren Fabi hier wirklich schon sehr, sehr krass. Und da hat man mir unter C, wie man so sagt, also nicht zur Veröffentlichung, deshalb sprechen wir ja auch nur hier darüber, klipp und klar gesagt, dass es wohl kein Verein im deutschen Profifußball gibt, der so von einer solchen Persönlichkeit abhängig ist wie die Fabian Reeses in Berlin. Soll heißen, sie haben einen Heilsbringer in der Stunde der größten Not nach dem Abstieg gesucht und sie haben ihn in dem unserem Kieler Jungen gefunden. Sei es drum, wenn alle damit glücklich sind, hat immer zwei Seiten solche Geschichte. Damit sollen wir das Thema dann aber auch abhaken. Ich hoffe, dass ich benutze nochmal den Satz, den Steven Skripski hier am Mikrofon schon vor geraumer Zeit erzählt hat. Die Fallhöhe in solchen Dingen ist sehr hoch und die Konzentration auf Fabi als mehr oder weniger fast schon alleinigen Heilbringer birgt große Gefahren. Sowohl für den Club als aber noch viel mehr für den Spieler selbst. Also, aber ich hoffe, alle sind sich dessen bewusst und dann sei es allen gegönnt. Wenn sie Spaß dran haben, soll es so sein.
komme damit mal zurück aufs Spiel. Ich finde das ganz, also Rehse ist das erste, in den ersten 10 Minuten gewohnt schwungvoll angefangen. 2 so Abschlüsse, wo man beim zweiten schon gedacht hat, es ist so ein bisschen Marke Aktionismus. Und danach kam von ihm auch nicht mehr übermäßig viel.
Ja, Timo Becker hat den super aus dem Spiel genommen.
Genau,
ne?
Ganz genau. Auf der anderen Seite, Stichwort Skripski, weil der hat echt gefehlt in diesem Spiel. Ne? Das hat man gesehen. Also wir haben schon gesagt, zur Halbzeit liegst du dann 0-2 hinten durch mindestens ein Geschenk. Also das erste von Blackout von Philipp Sander, ein zu kurz geratener Rückpass da, den Tabakovic dann aufnimmt. Beim zweiten auch nicht konsequent verteidigt mit dem Abschluss.
Da hat Colin Kleine-Bekel kurzfristig nicht geschlafen, wäre falsch, sondern er ist an der Robustheit von Tabakovic gescheitert. Und das ist natürlich ein bisschen Lehrgeld, was man denn in solchen Situationen zahlt. Dann kommt der Volley-Schuss, Timon Weiner wehrt den gut ab, aber leider zu zentral. An überragenden Tagen wehrt er den vielleicht ein bisschen mehr zur Seite, aber das soll jetzt kein großer Vorwurf sein. Ja, dann liegst du zur Pause 0-2 hinten und weißt eigentlich gar nicht warum, ne?
Genau, so sieht's aus. Und hast ja vorher in der Anfangsphase auch Abschlüsse.
Ja, die waren aber
so, dass, ja, also aber, jetzt keine hundertprozentigen Chancen, erste Torannäherung.
Ja.
Und dann kommt aber erstmal irgendwie nichts, ne? Und du hast gesagt, also Hertha stand tief und stand einigermaßen kompakt, aber verteidigt das ja jetzt auch nicht überragend.
Nein.
Und dann kriegt Holsteins einfach nicht auf die Kette, ne?
Ja, also es ist wirklich Skripski, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert an dieser Stelle, überzeugt ja nicht nur durch Tore oder Vorlagen oder so, überzeugt ja vor allem auch dadurch, dass er eben tiefe Läufe macht, dem Ball entgegengeht, in beide Richtungen, also, oder überraschend steil läuft, ob dann immer der Pass dahin kommt, der Steckpass oder ob er umsonst läuft, ist egal, weil er hat in jedem Spiel, kann mich nicht erinnern an ein Spiel, wo er mitgewirkt hat, wo einer mehr Sprints gemacht hat. Und das sind genau die Sachen, wo du so eine Deckung natürlich mit auseinanderreißt. Und da kommt Bewegung in die etwas hüftsteife Hertha-Verteidigung und dadurch erhöhen sich natürlich die Chancen. War aber nicht so. Umso erstaunlicher dann die Wende in den letzten 10 Minuten.
Ja. Das war ja über die gesamte Spieldauer eigentlich überhaupt nicht mehr zu erwarten. Nein. Also man ist das gewohnt von Holstein, dass man am besten nicht vorher geht, weil da am Ende immer noch mal was passieren kann.
Ja.
Aber in diesem Spiel war es wirklich so, dass man dachte, okay, heute ist das einfach ein schlechter Tag und das wird einfach nichts. Ne? Also das Positionsspiel war nicht gut, das war technisch ganz oft nicht sauber in der Verarbeitung, erster Kontakt war oft nicht gut, dann keine Tiefe, keine Bewegung, obwohl, wie ich fand, zumindest hin und wieder, vor allen Dingen der Raum zwischen Berliner Viererkette und Mittelfeld, wirklich groß war. Man den auch ein, zwei Mal hat Deutschland den auch ganz gut angedribbelt, hatte sofort Platz. Aber dann kam halt wieder nichts. Ne? Dann standen sie vorne zu dritt auf einer Reihe und war zu wenig Bewegung drin, zu wenig Tempo, nicht schnell genug gespielt. Und dann dachte man, okay, heute ist so ein Tag, dann verlierst
sie
ja. Halt,
im Mittelfeld nicht, wenn sie dann angespielt wurden, fast permanent den Querpass oder den Rückpass gewählt, nicht aufgedreht, um dann diese Lücke zwischen Berliner Mittelfeld und Berliner Deckung, was du richtig gesagt hast, dann auch mal den Raum zu nutzen, um drauf zu gehen. Ja, dann passiert ja auch was. Das war auch nicht. Also, aber was macht
ja, alles gut. Also man nimmt das, ne? Und dann ist natürlich, dann kommt in so ein Spiel, wo halt der Gegner einfach auch nicht in der Lage ist, noch mehr draus zu machen. Also Hertha kam ja auch in 2-3 Umschaltsituationen, nur hast du da halt von vornherein gesagt, das wird eh nichts. Das wird am Ende nicht gefährlich. Ne? Ja. Also ob Holstein jetzt zu zweit verteidigt oder zu sechs.
Gar nicht.
Also das ist
wahrscheinlich gar nicht, ist auch egal.
Das höchste der Gefühle war irgendwie eine Ecke.
Ja.
Die wurde dann hinten meistens von Patrick Erras irgendwie rausbefördert und dann war das gut. Ne?
Ja.
Also und
ein Freistoß noch von Kenny da. Wir müssen auch das Ergebnis nochmal sagen, falls das andere nicht mitgekriegt hat. 2-2 nach 0-2 Rückstand. Ein Freistoß von Kenny an der Unterkante der Latte, da haben sie Glück gehabt. Und
das
dann war einmal Duziak noch, der hätte gerne auch das 3-0 zu dem Zeitpunkt schießen können. Das muss man ehrlichkeitshalber auch sagen, aber wenn man 0-2 hinten liegt, ist es relativ normal, dass man die Deckung etwas öffnet.
Aber es waren halt aber auch beides nicht diese Umschaltsituationen, die sie hatten, ne? Sondern die haben sie halt richtig schlecht ausgespielt.
So
gespielt. So. Duziak war eine starke Einzelaktion, ja, aber halt auch aus der Position heraus, ja, an der Strafraumkante. Und halt der Freistoß, das, ja, irgendwie ja offensichtlich so ein ganz krummes Ding.
Ja, ja,
Timon Weiler da auch so.
Sah nicht so gut
genau
aus.
Mhm. Aber diese Kontersituation, das war halt, ja, ne? Und dann, deswegen konnte Holstein ja auch hochschieben und in, ja, dieses Risiko gehen, weil das, ja, Risiko halt überschaubar war.
Ja.
Und dann bekommt das Spiel halt durch das 1-2 von Finn Porat auch so ein, da kommt dann mal der zweite Ball,
ja,
kurz hinter den Strafraum, er zieht dann ab und da triffst du und dann bekommt das natürlich nochmal eine gewisse Dynamik,
mhm,
weil Hertha halt sonst nicht viel entgegenzusetzen hat und das ist dann am Ende wirklich Sekunden vor dem Abpfiff noch mit nachträglichem Videobeweis und elfmeterwürdigem Foul oder nicht und dass das dann so noch passiert, ist natürlich völlig irre.
Wir haben natürlich da einen Beitrag auf der Tribüne, auf der normalen Tribüne zur allgemeinen Toleranz gegenüber allem, dem Gegner, aus Berliner Sicht jetzt dem Gegner, dem Schiedsrichter, dem VAR geleistet. Also wir waren auch an der Stelle wieder pädagogisch besonders wertvoll, indem wir den sich ereifernden Berliner Freunden hinter uns erklärt haben, das war, könnte man schon als Elfmeter pfeifen und haben dann als Friedensangebot gemacht, man muss es ja nicht anderthalb Minuten nach der Aktion erst entscheiden. Ne? Das und das, ich glaube, da waren sie ja einigermaßen besänftigt,
ja,
wenn selbst wir das so sehen. Dann sind sie dann auch nach Hause gegangen und haben gesagt, na egal, mit dem Punkt können wir auch leben, ne?
Ja, es ist am Ende ist es nach so einem Spiel natürlich für Hertha ja, verlorene bitter. Zwei Punkte,
ja,
und für Holstein ein gewonnener. Man hat es ja auch gesehen, wie die Mannschaft nach, ja, dem Spiel dann vor dem Block das zu Recht bejubelt hat, den, ja, Punkt so noch zu gewinnen.
Ja, es ist, die sind 12-mal in dieser Saison schon in Rückstand geraten, ne? Das ist natürlich komplett irre, ne? 12-mal, ne? Als in An- und Abführungszeichen, also nicht in An- und Abführungszeichen, also als Spitzenteam, ne?
Genau der Hälfte der Spiele.
Ja, und haben danach immer noch 11 Punkte geholt, ne? 3 Siege und 2 Unentschieden. Das ist in der Comeback-Tabelle Platz 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zeugt aber vor allem von enormer Willenskraft und Moral, was ja auch alle Beteiligten hinterher beschworen haben, was der Trainer auch noch gestern im Training auch nochmal im Gespräch als Faustpfand, möglichen Faustpfand im Endspurt jetzt beschrieben hat, was aber auch nicht neu ist, weil Holstein das auch schon in den Jahren zuvor ausgelebt hat auf dem Rasen, also keine Worthülsen, wie man andernorts manchmal hört, sondern das ist tatsächlich so und von Kaderspieler Nummer 1 bis Kaderspieler Nummer 26 oder 27 glauben alle felsenfest, dass man so eine sich abzeichnende Niederlage noch umbiegen kann. Die Bilanz wäre noch besser ausgefallen, wenn am Vorfreitag da gegen St. Pauli beim 3-4, wenn das auch noch gekrönt worden wäre nach 0-3 Rückstand, wissen wir, dass es nicht ganz geklappt hat, aber es zeigt also die Gegner, und das wissen die mittlerweile auch, ne? Die können sich in aller Regel nicht so ganz sicher sein, was da möglicherweise noch an seltsamen Sachen bei den Störchen passiert.
Mhm.
Und das ist schon gut. Aber
es fehlt jetzt natürlich der Schritt, dass man diese Moral gar nicht erst beweisen muss,
so,
weil man sich das vorher nicht so schwer macht. Ne?
Mhm.
Also du musst da ja so nicht in Rückstand geraten und das gilt für andere Spiele ganz genauso. Und dann ist es, glaube ich, für die Blutdruckwerte der eigenen Fans in erster Linie und auch für das eigene Selbstverständnis, glaube ich, ist es der nächste Entwicklungsschritt, dann wirklich diese Quote zu minimieren von Rückständen und das wirklich mal auf den Platz zu bringen von Anfang bis Ende. Aber das, wie gesagt, es ist der nächste Step, ne?
Ja,
nächste
genau.
Entwicklung. Es ist ja im Moment schon, es ist ja fast faszinierend stark insgesamt, wie Holstein dasteht. Denn, das kommt ja auch noch dazu, man denkt ja so nach dem Freitagabend, oh, mal gucken, was jetzt am Wochenende noch so passiert und fällt man raus aus den ersten drei oder wie auch immer. Oder
dann
keine
sitzt
Ahnung.
Man sonntags mittags, wer die Möglichkeit dazu hat, vor dem Fernseher.
Erstmal hat man parallel schon das 3-1 von Schalke gegen St. Pauli.
Da ist ja schon die Augen gerieben, ne?
Genau.
Was ist das jetzt irgendwo? Ne? Und dann sitzt man sonntags mittags, samstags auch, aber dann sonntags mittags, alle wissen, worauf ich anspiele, wer die Möglichkeit hat, dann eben vor dem Fernseher. Und schaut sich an, oh, jetzt gucken wir mal den HSV, die werden uns jetzt sind wir ja wir, ne, werden uns jetzt von Platz 2 mal sanft befördern auf Platz 3 und traut seinen Augen nicht, was man da zu sehen bekommt, also an spielerischer Armut im Heimspiel des HSV gegen den Tabellenletzten Osnabrück. Es gibt Spiele, sag ich mal, in solchen Konstellationen, alle sind heiß wie Frittenfett und arbeiten sich eine Torchance nach der anderen, der Favorit, also in diesem Fall der HSV, Und das Ding geht einfach an einem Tag nicht rein. Du hast 5, 6, 7, 8 hundertprozentige Torchancen, haben wir in Kiel auch schon erlebt. Spiele, wo man gedacht hat, das kann nicht sein. Diese Spiele gibt es. Aber beim HSV gab es diese Chancen nicht. Und das war neben dem Endergebnis, was mittlerweile ja auch alle kennen, 2-1 für Osnabrück durch einen Elfmeter in der 89. Minute, der dann auch noch ja, von der Oberkante Latte an Innenpfosten.
Cuisance, ja. Der Ball hat nie das Netz berührt. Ja, also, Unterkante Latte, Boden, ja, oben nochmal rein. Und
also sensationell. Also von der Dramaturgie her hätte man sich's gar nicht besser ausdenken können. Aber was der HSV, das war das eigentlich Überraschende. Gefangen in zwei Systemen.
Ja.
Ne, Tim Walter hängt noch ein bisschen hinten dran mit Harakiri-Fußball, um das mal so auszudrücken. Man könnte auch Rock'n'Roll sagen oder sowas, aber ich sage da lieber Harakiri-Fußball zu. Da waren aber dann Spektakel garantiert, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Steffen Baumgart setzt eben mehr auf konservative Spielidee, soll deshalb trotzdem ordentlich Power nach vorne entfaltet werden. Aber Torwart soll Torwart sein, der Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger sollen auch diese Rolle etwas konservativer interpretieren, sollen also ein Stückchen weiter tiefer positioniert sein und sich auf Zweikämpfe in erster Linie konzentrieren. Das im Moment zumindest fruchtet noch nicht so, die Balance passt nicht, also sie sind gefangen in der Suche nach dem Weg aus zwei Systemen.
Und Aufsteiger können sie ja sowieso nicht, das heißt, ja, eigentlich der 1-0-Sieg gegen Elversberg der Ausrutscher davor, die jetzt 0-4 von Wiesbaden auf den Sack gekriegt haben, die vorher glaube ich 10 Spiele nicht gewonnen haben, also das ist geht ja auch alles munter durcheinander in dieser Liga.
Ja, ich hab jedenfalls am Schlusswurf im Volksparkstadion habe ich Yoga gemacht, um mich im asiatischen Gefilden zu bewegen. Hier im Osten geht die Sonne auf, das wissen wir, und am Sonntagnachmittag waren wir dann auch im Land des Lächelns. Ja. Habe ich den abkippenden Hirsch gemacht vor Begeisterung.
Okay. Ah ja, okay.
Das ist so eine, gut. So eine Individualkreation von mir.
Ja, alles klar. Vielleicht solltest du das nächste Mal den treffenden Machino machen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist für fortgeschritten, das ist keine.
Ah, okay, ja, das ist schwierig. Wir gucken uns das an. Er hat ja gegen St. Pauli getroffen. Es ist alles gut. Jetzt Hertha war wieder ein bisschen schwächer. Vorher war er deutlich stärker.
Ja.
100% angekommen ist er noch nicht, aber es ist ja noch ein bisschen.
Das muss man natürlich auch sagen. Das ist ja auch Josh Mies hat viel gearbeitet und kann man überhaupt nur bemüht und gelaufen und gemacht und getan. Kam auch ein bisschen wenig bei rum, um nicht zu sagen fast gar nichts. Das liegt aber auch daran, es gibt halt in der Holstein-Offensive zumindest derzeit Qualitätsunterschiede. Ich sag mal, wir haben über Steven Skripski gesprochen, dessen Nicht-Einsatz natürlich nicht förderlich war für das Holstein-Spiel. Aber auch ein Benedikt Pichler, wenn der auf dem Platz steht, dann kommen die anderen daneben auch besser zur Geltung. Oder, sag ich mal, in Optimalbesetzung, Pichler, Skripski machen 60, 70 Minuten den Gegner mürbe mit ihren Bewegungen, mit ihrer Gefahr, mit ihrer Qualität, die sie haben. Dann kommen die anderen zum Einsatz und dann haben sie mehr Lücken. Das ist diese Mischung macht's an sich. Aber wenn natürlich die in An- und Abführungszeichen wohlgemerkt, das soll niemanden abqualifizieren oder so, aber wenn die erste Garde wochenlang wegbricht, dann wird's irgendwann schwierig. Jetzt muss man wirklich, finde ich jedenfalls, ein bisschen darauf hoffen. Timo Becker hat ja seine Qualität vom Elfmeterpunkt eindrucksvoll unter Beweis gestellt und auch von seiner Mentalität. Das ist ja sensationell, wie der im Moment, auch wenn nicht alles gelingt oder sowas, aber wie der im Moment mental aufdreht. Ja. Also jetzt ist wirklich Schalke Urwucht für Holstein auf dem Platz mit in Person von Timo Becker. Luis Holtby hat in Berlin ein bisschen geschwächelt, sei ihm zugestanden, kann nicht jedes Spiel bester Mann sein, geht nicht. Philipp Sander war nach seinem fatalen Rückpass, der zum 0-1 geführt hat, vorher war er omnipräsent, hatte man den Eindruck, danach ging es völlig nach hinten los, irgendwie nur noch Mitläufer, kein Taktgeber, Fehlpässe, 33% Zweikampfquote auf der 6 ist ein bisschen dünn und fehlt jetzt natürlich auch noch in dem Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Ja. Gegen Karlsruhe. Also kommen solchen Leuten wie Timo Becker jetzt wirklich nochmal besondere Bedeutung zu. Und vorne muss man jetzt, um da nochmal drauf zurückzukommen, jetzt soll gerne die Stunde von Alexander Bernhardsson schlagen. Trainer hat gesagt, jetzt ist er soweit für die Startelf. Ich gehe davon aus, dass er gegen KSC am Samstag in der ersten Elf steht.
Ja, dann nochmal auch ein bisschen anderer Spielertyp, ne? Weil es ist ja auch mit Machino und Mees im Vergleich zu einem Pichler natürlich einfach eine ganz andere Spielanlage.
Ja,
ne?
Ja, natürlich, also, natürlich.
Und deswegen passte das ja auch so gut mit Pichler vorne so als Sturmtank und der viel mit dem Rücken zum Tor operiert und der zwei Leute bindet und Skripski, der so um ihn rum schlawinert, sage ich jetzt mal. Ja, ne? Genau. Das passt natürlich super. Jetzt mit Mees und Machino hast du halt zwei, die jetzt nicht Marke Sturmtank sind. So, da ist es einfach ein bisschen anders angelegt. Und Alexander Bernhardsson bringt auch Potenzial, über die Flügel zu kommen, aber gleichzeitig ja auch noch ein bisschen Statur mit. Also,
vor allem in den Beinen, ne? Ja, also, so dick sind wie ein Strohhalm. Ne?
Ja, so ist halt ein Storch jetzt.
Ja.
Passt doch.
Ja.
Ja, wir schauen. Aber das ist natürlich jetzt dann auch gegen den KSC, das ist auch eine echte Aufgabe, ne? Also, kennt ja die Floskeln und wir haben es ja auch gesagt, weil es ist ja wirklich auch in dieser Liga, kann theoretisch jeder jeden schlagen und es sind jedes Wochenende Ergebnisse, wo du denkst, wie passiert das denn?
Ja, aber da muss ich nochmal reingrätschen. Das letzte Wochenende, also wirklich, wo man am Sonntagnachmittag gedacht hat, das kann doch alles nicht sein. Holstein steht immer noch auf Platz 2 und hat den Vorsprung auf dem HSV und Hannover. Ja. Als nächste Verfolger noch vergrößert.
Ja.
Also ganz, also oder zumindest bestätigt irgendwo. Also das kann ja gar nicht sein.
Genau. Hannover und Düsseldorf reiten sich ja ein in den Reigen.
Von den vor dem Spieltag, die ersten 8 Mannschaften hat keine gewonnen. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Da fragt man sich natürlich, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal der Liga, dass es so ausgeglichen ist?
Ja.
Oder wenn man jetzt Konstanz in Ergebnissen und Performance als Qualitätsmerkmal an den Tag legen oder anlegen möchte, könnte man auch auf die Idee kommen, also Qualität zumindest in Sachen Konstanz ist in der Spitzengruppe noch nicht so vorhanden. Wird sich aber, da bin ich felsenfest von überzeugt, das wird sich jetzt, nach 24 Spieltagen ist die Zeit reif, sagen wir es mal so, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird.
Ja, jetzt gilt's, ne?
Jetzt gilt's.
10 Spieltage vor Ende.
Und jetzt kommt der KSC.
Der dann als erstes Team der Tabelle gewonnen hat.
Mhm.
Und zwar nicht nur gewonnen, sondern Greuther Fürth 4-0 abgewatscht hat.
Kann man mal machen, ne?
Kann man so machen. Nacht zuvor einem 4-0 Kaiserslautern.
Ja.
Kann man auch mal machen. Erstes Spiel von Friedhelm Funkel. Erstes Spiel gegen Mannschaft mit einem neuen Trainer ist ja auch immer nicht ungefährlich. Erstes
Heimspiel davor.
Oder erstes Heimspiel.
Ja, genau. Mhm.
Aber jedenfalls musst du auch erstmal schaffen.
Mhm.
Insgesamt, um das mal so ein bisschen noch in einen etwas in mittelfristigeren Kontext zu setzen, Rückrundentabelle, Zweiter.
Mhm.
7 Spiele, 14 Punkte, 18 Tore.
Mhm.
Davon, wie gesagt, 2x4 Tore jetzt zuletzt.
Vergleich Holstein mal.
Auch schon 4 Tore beim HSV, beim 4-3.
Mhm.
Erstes Spiel der Rückrunde 3 Tore gemacht. Also die sind, wenn sie dann treffen, sind sie auch für mehrere Tore gut.
Muss mal Holstein dagegen, also die haben 14 Punkte.
Ja.
Und Holstein hat 8 Punkte, ne? Nur mal so in der Rückrunde.
Ja. Also da kommt ein ganz heißes Ding auf uns zu am Sonnabend, ne?
Letzten 12 Spiele eine Niederlage, ne?
Ja. Genau, und gegen Braunschweig, die ja auch hervorragende Rückrundenform sind. Ein bisschen symbolisch, finde ich, für den Aufschwung, und wenn man sich so Personal erkundet, ganz spannende Mannschaft, ne? Also insgesamt. Symbolisch für den Aufschwung ein bisschen Igor Matanovic.
Mhm.
Letztes Jahr St. Pauli, kein einziges Tor. Dieses Jahr insgesamt 10, aber in den letzten 10 Spielen 8.
Mhm.
Und 4 Vorlagen dazu.
Mhm.
3 Tore jetzt bei den beiden 4-0 Siegen zuletzt. Der ist dabei und der ist jetzt auch nochmal mehr im Fokus in dieser Mannschaft, denn KSC hat jetzt am Anfang der Rückrunde umgestellt von 4-4-2 auf 4-2-3-1 und das scheint denen echt zugute zu kommen.
Ja, die Doppel-6 mit Nikolai Rapp und Jerome Gondorf ist natürlich, obwohl alle Beteiligten da in Karlsruhe sagen, nein, das liegt nicht an der Systemumstellung, das ist einfach, wir machen weniger individuelle Fehler. Ich glaube persönlich, dass in so einer Mannschaft dann vielleicht bedingt das eine das andere. Ich glaube schon, dass die Systemeinstellung zur Verringerung der persönlichen individuellen Fehler geführt hat. Und da sind natürlich die beiden Strategen Bundesliga erfahren auf der Doppel-6 ein wichtiger Bestandteil. Und vorne was hat der Trainer, was hat Marcel Rapp gesagt? Im Moment ist es bei Karlsruhe so, dass egal welcher Stürmer eingewechselt wird, der trifft sowieso.
Ja.
Und so ist es, ne? Denn ja, nachdem jetzt beim jüngsten 4:0 dagegen Fürth vom KSC Matanovic ausgewechselt worden ist, kam Schleusener dafür rein und der hat auch noch einen Doppelpack gemacht. Ja. Also das ist schon erstaunlich,
ja, ja,
echt.
Ja, ja. Mhm. Dazu haben sie ja dann Paul Nebel auf der 10, der jetzt aber fehlen wird gegen Holstein. Also dieses Duell Nebel gegen Sander, was man hätte erwarten können, vielleicht, das wird es nicht geben. Beide gesperrt mit der 5. Gelben. Nebel genau wie Matanovic auch Leihspieler, ne? Muss man auch dazu sagen. Also der KSC ist so ein bisschen in so einer Übergangssaison.
Ja.
Man hatte ja am Anfang der Saison dann mit der Rückkehr von Lars Stindl, hatte man auch so Euphorie ein bisschen geschürt und vielleicht die Hoffnung geschürt, dass man in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Das ist dann im Laufe der Saison so ein bisschen abgeebbt. Jetzt scheinen sie sich gefunden zu haben, haben aber die Aussicht, dass eben Matanovic, der gehört Eintracht Frankfurt, und Nebel gehört Mainz 05, dass die dann wahrscheinlich im Sommer weg sind.
Ja, vor allem Matanovic, ne? Da hatten die Frankfurter schon gesagt, also da sind sie sogar am Überlegen, ob sie den Vertrag mit dem jetzt schon verlängern, weil sie den möglicherweise in der kommenden Bundesliga-Saison dann für die erste Liga, der ist erst 20, ne? Also, aber also eine Zahl ist beim KSC auch noch, ist mir gerade eingefallen. Nach Spieltag 12, ne, standen die auf Relegationsplatz 16, ne, mit 12 Punkten, ne, große Abstiegsgefahr. Trainer Christian Eichner, schon, ist der nach den langen Jahren beim KSC noch der Richtige, kann der noch den Umschwung herbeiführen? Da kann man mal sehen, wie schnell das gehen kann. Ja. Jetzt sind sie Platz 8. Wenn sie bei Holstein gewinnen würden, was nicht passieren wird, das ist ja klar, dann wäre der Abstand zu Holstein auf 5 Punkte verkürzt. Das ist also, das geht, wenn man dann tatsächlich mal in einen Flow gerät in dieser Liga, so flink und so schnell. Und auf diesem Flow hoffen wir natürlich auch bei den Störchen, ne?
Das ist eine lustige Koinzidenz, ne? Karlsruhe ab Spielplatz 13 im Aufschwung und Holstein seit Spielplatz 13 ununterbrochen unter den Top 3.
Ja, ja, stimmt. Das manchmal sind das so Parallelen, die sind eigentlich gar nicht so richtig erklärlich oder so. Ne?
KSV und KSC haben ja schon immer irgendwie Parallelen, ne? Es ging also mit Spielern, weil sie noch so mit Meffo und
Peitzer.
Peitzer, genau, das war dann. Und jetzt, wir haben jetzt natürlich mit Marcel Rapp jemanden, der da sich bestens auskennt.
Ja, ja.
Gebürtiger Pforzheimer, Badener, beim KSC aktiv
groß geworden. Mhm. Ja, ja, da sind viele, muss auch viele Karten, Wünsche bedienen, unser Erfolgstrainer hier, weil natürlich zu so einem Spiel immer viele Bekannte aus der meist wärmeren Heimat in den hohen Norden kommen, um sich das Treiben hier mal anzuschauen. Also ist schon ein Spiel mit hochinteressanten Vorzeichen.
Ja.
Und für Holstein, also du hast es gesagt, seit Platz 13 ununterbrochen auf einem der ersten drei Plätze. Jetzt sind noch 10 Spiele zu spielen. Ist doch klar, da kann man ja erzählen, wir gucken von Spiel zu Spiel. Das ist ja auch richtig, was soll man sonst auch machen? Bringt ja nichts, jetzt rauszuhauen. Wir wollen jetzt aufsteigen, ist ja völliger Blödsinn.
Ja, ja.
Aber innerlich ist es doch völlig klar, natürlich will ich das nächste Spiel gewinnen, aber natürlich auch mit der Zielsetzung, jetzt sind wir schon so lange da oben, jetzt wollen wir es doch auch packen, was dann am Ende dabei rauskommt, das weiß kein Mensch. Wir haben es auch tausendmal hier schon gesagt, alles kann, nichts muss.
Ja.
Vielleicht ein Riesenvorteil für Holstein.
Aber das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, ist es ja schon auch zwischen den Zeilen zu lesen, Spiel von Spiel zu Spiel.
Ja, genau.
Aber wenn man sich so die Aussage mal überlegt, wir gucken von Spiel zu Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann gucken wir mal, wofür es reicht.
Ja, ja, genau.
Wenn man jedes Spiel gewinnt, dann wissen wir, wofür das reicht,
natürlich.
Aus dieser Position heraus. Also insofern, klar, du hast eine Gelegenheit, du willst maximal erfolgreich sein, das ist doch logisch. Und insofern, und wenn dann auch noch dir offensichtlich nichts passieren kann, weil um dich rum halt genau das Gleiche passiert und dadurch, dass es so eng sind, sich ja auch die Verfolger immer wieder gegenseitig die Punkte wegnehmen, ist es einfach eine Situation, die du halt ausnutzen musst, dass diese Welle so weit und so lange reiten, wie es irgendwie möglich ist. Und dann, wie gesagt, dann schaust du mal, ob es dann am Ende klappt. Ne?
Aber jetzt wird es natürlich Zeit, also nur auf Ausrutscher der Konkurrenz zu hoffen, das wird irgendwann nicht mehr fruchten. Und obwohl es wird selbst für St. Pauli interessant, ne? Weniger diese Niederlage auf Schalke am vergangenen Freitag, 1-3, und der souveräne Spitzenreiter, der nicht mehr einzuholen ist. Naja, jetzt fehlt Abwehr- und Aufbauchef und Kopf der Mannschaft Smith. Ne? Der schwedische Zentralverteidiger, der aber eigentlich viel mehr ist in der Mannschaft, ne? Laut Trainer Hürzeler eigentlich unverzichtbar. Und jetzt fällt auch noch Afolayan aus, ne? Der, ich weiß nicht genau, was der für eine Verletzung hat. Der hat uns ja hier in Kiel auch mächtig genervt irgendwo und spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Das sind natürlich die Sachen, die Holstein seit Wochen und Monaten erlebt und sich irgendwie durchackert und wurstelt und bislang noch toi toi toi, müssen schnell auf Holz klopfen, das noch erfolgreich bringt und jetzt darauf hofft. Benedikt Pichler beispielsweise rechnet man damit, dass er nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig sein könnte. Bei Fiete Arp weiß man es noch nicht ganz genau, könnte aber auch, also das heißt, in der Endphase könnte vielleicht volle Kapelle wieder zur Verfügung stehen. Und bis dahin müssen alle anderen im eigenen Interesse und im Interesse natürlich der Mannschaft und des Vereins irgendwie nicht 100%, sondern mindestens 130% geben, wenn das möglich wäre. Und das werden sie auch. Und dann wird vielleicht, worauf ich ja dringend hoffe, am Sonntag wieder mal ein Signal gesetzt gegen die vielleicht aktuell formstärkste Mannschaft der Liga, denen zu zeigen, nee, Moment, hier in Kiel ist Endstation mit eurem Flow, nun sind wir mal wieder an der Reihe. Wär ein tolles Signal, wie es auch schon in Paderborn, eine ähnliche Konstellation unlängst, war auch mit die formstärkste Mannschaft, oder sogar die formstärkste Mannschaft, da hat schon mal eben mit 4-0 gewonnen. Auf ein 4-0 würde ich jetzt am Sonntag nicht setzen oder sowas, aber ein Dreier wäre schon sehr hilfreich für die eigene Seele und fürs eigene Selbstbewusstsein und auch, wie gesagt, als Ortungssignal für die Konkurrenz. Leute, schönen Dank für die Mithilfe. Ab jetzt machen wir unsere Sachen schon mal wieder selber, ne?
Ja, es ist auch ein Vorteil, glaube ich, ist, dass hier auch einfach Ruhe drin ist, ne? Also du hast ja auf St. Pauli kommt jetzt, schwelt immer mehr dieses Thema Vertragsverlängerung, Hürzeler, wird sich nicht einig, was passiert da? Mhm. Beim HSV haben wir einen Trainerwechsel und Systemwechsel und irgendwie sowieso alles irgendwie kein gutes Zeug für die Birne sozusagen. Mhm. Das heißt, hier ist halt entspannt, ne? Ja. Also alles ist gesettelt, man weiß, worauf es ankommt. Weiß auch, wir haben ja beim Training jetzt unter anderem gestern ja auch mit den Beteiligten gesprochen. Man weiß auch genau, was in Berlin nicht gut gelaufen ist, was man besser machen muss. Ja. Wir haben das auch gesehen, Spielformen, die gestern so gewählt worden sind. Im Training ging es viel darum, Tiefe zu erzeugen, schnell in Abschlusssituationen zu kommen. So, das war ein Augenmerk, was in dieser Woche eine Rolle spielt, was man dann aus der Videoanalyse da mitgenommen hat. Und insofern, man weiß, was mit dem KSC auf einen zukommt. Man weiß, wo man an sich selbst arbeiten muss. Und dann wissen wir, dass es ein höchst interessantes Spiel wird am Samstag.
Ja, und wir können uns auch einen kleinen Maßstab setzen. Das ist ja immer schön, sowas zu machen jetzt. Aber es, wie gesagt, 10 Spieltage noch zu absolvieren, fangen ja die Hochrechnungen dann langsam an. Die sind natürlich alle nur für um die Fanseele noch weiter unter Stress zu setzen irgendwo. Also man kann sagen, dass für Platz 3 in den letzten 10 Jahren irgendwas so um und bei 60 Punkte notwendig waren für Platz 3. Es gab auch schon mal eine Saison, dass da waren 55 Punkte, das war Heidenheim, 1920, das war aber dann auch wirklich die niedrigste Punktzahl, die ein Tabellendritter. Die niedrigste Punktzahl eines Tabellenzweiten hatte dann Paderborn in der Saison 18-19 mit 57 Punkten, aber für Platz 2 braucht es in aller Regel schon über 60 Punkte, 63, 64, kann auch manchmal sogar noch ein bisschen mehr sein. Das heißt, wenn wir jetzt 43 Punkte nehmen und nehmen mal 60-Punkte-Marke, nicht die 40-Punkte-Marke zum Klassenerhalt, sondern die 60-Punkte-Marke für irgendwas zwischen Platz 2 und 3, dann würden jetzt nach Adam Riese noch 17 Punkte fehlen. Also 5 Siege, besser 6 aus 10 Spielen, sind schon massiv erforderlich, sonst kann man sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit Es sei denn, es wird ein neuer Negativrekord gebrochen, dass man noch weniger als 55 Punkte braucht für Platz 3 zumindest oder 57 für Platz 2. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus, obwohl man in diesem Schneckenrennen nichts prognostizieren kann. Nee. Also wir gehen mal davon aus, 5-6 Siege, also 5 Siege auf jeden Fall, also darunter geht es gar nicht. Und 6 Siege, dann kann man davon träumen, dass man zumindest Dritter wird. Mhm. Sprich 18 Punkte. Kann natürlich auch 5 Siege und 3 Unentschieden sein, aber bei 10 Spielen wird auch sicherlich nochmal eine Niederlage dabei sein oder vielleicht auch 2. Und das macht aber nichts. Wenn man die anderen Spiele dann erfolgreich gestaltet, dann sind Chancen da und damit sollte man eigentlich jetzt gegen den KSC beginnen, wenn man sich dann seinen Traum erfüllen möchte.
Klare Marschroute.
Tja.
Von Opa.
Ja, ich würde mich auch freuen, ne? Ist doch gar keine Frage. Wir uns ja alle freuen ja. Hier irgendwie, ne?
Ja. Allein schon, damit nicht immer gesagt wird, bei jedem Mal, wenn dann mal überregionales Interesse da ist, dass Schleswig-Holstein ja nach wie vor das einzige Bundesland ist ohne Bundesligisten.
Ja,
sowas darf man dann gerne.
Was ja, glaube ich, wenn ich jetzt richtig recherchiert oder richtig das im Kopf habe, auch nicht so stimmt. Ne? Ich weiß nicht, ob aus Thüringen schon mal ein Bundesligist irgendwie ein Erstligist irgendwo auf.
Ich weiß nicht, ob die DDR-Oberliga da mit als Bundesliga-Äquivalent gerechnet wird.
Genau, okay. Ja, aber das ist da bin ich, also, aber wie gesagt, also vielleicht ist mir da auch jemand durchgerutscht, aber ich, Rot-Weiß Erfurt oder Jena habe ich, glaube ich, irgendwie, kann ich nicht in die Bundesliga verorten. Und einen anderen Club aus Thüringen ist der etwas höherrangig. Na egal, das ist ja nur eine Bundesliga. Also 6-5 Siege. 6 Siege noch besser, aber 5 Siege sind absolutes Minimum.
Ne? Wir haken das dann ab.
Ja.
Wir hängen uns hier das ins Büro und machen ein Häkchen dran.
Ja.
Dann gucken wir mal,
ob
das jetzt am Sonnabend dann schon funktioniert.
Ja, ich würd's, also natürlich aus lokalem Interesse sowieso und aber ganz ehrlich, wenn man mit den Spielern spricht, ne, beim Training oder nach dem Spiel, wenn man die sieht, so wie die sich präsentieren, ich würde es denen wirklich gönnen. Also, also es gibt andere Clubs, Namen werde ich nicht nennen, da hätte ich bei dem einen oder anderen Spieler, würde ich sagen, tut mir leid, also das muss doch auch gar nicht sein, dass der jetzt aufsteigt oder sowas. Ne? Aber ich würde es denen einfach gönnen. Die machen einfach so ein wirklich, das, was sie auf dem Feld zeigen, so präsentieren sie sich auch neben dem Platz irgendwo. Total leistungsbewusst, aber jetzt nicht übermäßig verkopft. Total frustriert, wenn sportlich was nicht funktioniert hat. Aber da ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also mir macht das einfach Spaß.
Ja.
Mit dem gesamten Paket, das man, wie wir in Berlin gesessen haben, gesagt haben, was haben wir denn jetzt gemacht? Warum sind wir denn hier hin? Was ist denn das nur irgendwo?
Auch das gehört dazu. Ja, manchmal muss man ja auch für die positiven Emotionen ein bisschen Anlauf nehmen.
Ja, und leiden vorher. Ja, man muss Leidensfähigkeit haben.
Wertschätzt man das noch mehr?
Ja, genau. Also schönen Gruß an
bei Holstein einem Jahr in dieser Saison
schönen Gruß an den Volkspark
Anlass
an der Stelle. 57.000, also ist wirklich, ich will das nicht, aber wir wollen ja auch HSV nicht, aber
nein.
57.000 im ausverkauften Volkspark Platz 2 lockt, ne? Auch so ein Signal dann irgendwo, neuer Trainer und jetzt stehen wir da, wo wir hinwollen. Dann verliere ich zu Hause gegen den Tabellenletzten, ohne Osnabrück abzuqualifizieren. Holstein muss auch noch gegen die spielen.
Ja,
also,
ja.
Also auf gar keinen Fall Demut vor jedem Gegner, sicherlich. Aber in dieser Konstellation, das hat schon mal einen Einschlag, sowas echt.
Sonnabend hoffentlich 15.000 im ausverkauften Holstein-Stadion.
Ja.
Wir gucken uns das an.
Ja.
Wir sind mit dabei, für euch natürlich, mit Live-Ticker und Spielbericht und Statistik und Noten und Kommentar und allem, was dazugehört. Schauen wir uns das an. Sprechen nächste Woche drüber, ob wir das erste Häkchen hinter die geforderten 5,5 Siege setzen konnten. Und dann gucken wir mal, nehmen wir es mal mit den Aussagen aus dem Storchennest. Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt.
Genau sieht's aus.
Sozusagen, ne?
Am Sonntag auf jeden Fall erstmal ins Holstein-Stadion.
So sieht's aus. 13 Uhr Anstoß. Macht's euch da schön oder verfolgt es bei uns und seid gerne nächste Woche mit dabei, wenn wir drüber sprechen. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Schönes Fußballwochenende. Bleibt gesund da draußen. Und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.
Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.